Herzlich willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon fast Faszinierende nicht zu Verstehende. Begrüß mit mir Stefan Klung, unseren Moderator und Gründer, und schön, dass du eingeschaltet hast. Los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Beyond KPI. Heute mit einem ganz spannenden Thema, wobei, das ist mir auch ganz wichtig, im weiteren Verlauf des Gespräches soll, glaube ich, auch nochmal deutlich werden, dass es nicht nur ein Thema ist, sondern ein ganz persönliches Anliegen von mir. Und dieses Thema und Anliegen befindet sich oder kommt aus dem Bereich regeneratives Wirtschaften. Ist ein Thema, und da will ich mal zunächst bei mir bleiben, das so vor 2 Jahren, und ich sage ganz bewusst vor 2 Jahren, in dieser Intensität in mein Leben gekommen ist. Und sicherlich stark davon geprägt war, irgendwie Fragen zu stellen mit der ganzen Komplexität, die wir da so draußen in der Welt betrachten, und sich irgendwie zu fragen, okay, wie kann man da eigentlich ganz anders drauf schauen? Und da ist mir ein Buch über den Weg gelaufen seinerzeit. Das nennt sich Regenerative Leadership von Laura Storm. Und es hat zumindest bei mir dafür gesorgt, dass ich an einer sogenannten Journey teilgenommen habe, die Laura Storm zusammen mit Jill Hutchins, die das Buch geschrieben hat, veranstaltet hat. Und in dem Zusammenhang geht es für mich vielleicht gar nicht darum, dass irgendwie große Erkenntnis war. Was ich nur ganz spannend daran fand, ist, dass Laura Storm und Jill Hutchins in dem Zusammenhang irgendwie gelungen ist, ganz viele, nenn das jetzt mal auch so lose Bindfäden und Streams irgendwie gut miteinander zu kombinieren. Und das hat mich sehr inspiriert und hat tatsächlich eben in den letzten 2 Jahren dafür gesorgt, mich mit diesem Thema etwas intensiver zu beschäftigen. Gar nicht mit dem Anspruch, jetzt irgendwie, keine Ahnung, den heiligen Gral gefunden zu haben und die ultimative Lösung, sondern eher wie so eine Art Bewusstseinsprozess und Bewusstwerdungsprozess. Und jetzt komme ich eben ganz wichtig zu meinem heutigen Gesprächsgast, über den ich mich sehr freue, hat dafür gesorgt, dass ich Teil einer Meetup-Gruppe geworden bin. Und diese Meetup-Gruppe schreibt sich eben auch auf die Fahne, sich mit dem Thema regeneratives Wirtschaften auseinanderzusetzen. Und das, was ich so schön daran finde, dass die Gruppe zum einen sehr divers ist, also extrem unterschiedlich, und gleichzeitig irgendwie fast so ein bisschen wie Brothers and Sisters in Crime funktioniert, also mit aller Entspanntheit und gleichzeitig aber mit aller Ernsthaftigkeit sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und warum ich jetzt etwas ausgeholt habe, ich hatte ja schon erwähnt, mein heutiger Gesprächsgast ist der Jan Schmiermund. Und der Jan Schmiermund ist mir zum einen sicherlich in unterschiedlichen Rollen über den Weg gelaufen, er mehr moderativ, ich mehr als Gast. Und dann gab es allerdings, und das ist auch Teil dieses Settings, eben sogenannte Breakout-Sessions. Wir befanden uns just in einer Breakout-Session und haben über ein Thema, damals ging, glaube ich, um das ganze Thema Verantwortungseigentum, was ja irgendwie auch mit diesem ganzen Thema zu tun hat, haben wir irgendwie mal, ich sag jetzt mal, einen etwas intensiveren Kontakt gehabt. Deswegen freue ich mich umso mehr, als ich den Jan gefragt habe, ob er denn nicht Lust hat, sich mit mir mal in einem Podcast zu unterhalten, der sofort spontan Ja gesagt hat. Deswegen zunächst mal herzlich willkommen, Jan.
Ja, vielen Dank, Stefan. Schön, hier zu sein. Freue mich sehr.
Genau. Und bevor wir jetzt, sag ich mal, noch tiefer einsteigen in dieses Thema, will ich natürlich auch durchaus 2, 3 Worte zu dir verlieren und lade dich aber natürlich ein, das gerne an entsprechenden Stellen zu ergänzen, weil ich natürlich nicht den Anspruch habe zu denken, dass ich irgendwie genau weiß, wer du bist, was du alles machst. Aber jetzt mal so, nenne ich das jetzt mal in a nutshell. Der Jan beschäftigt sich mit dem Thema regeneratives Wirtschaften auch. Das lasse ich jetzt mal bewusst offen. Was das genau heißt, das kann er gerne gleich ergänzen. Und ich zitiere jetzt mal sein LinkedIn-Profil, da steht nämlich: Ich helfe Menschen, ihr Unternehmen neu zu denken für eine Welt innerhalb der planetaren Grenzen. Ich kämpfe für den Erhalt der Demokratie und schreibe ein Buch über die Pioniere des regenerativen Business. Und damit sind wir nämlich auch bei einem zweiten Thema, warum es nämlich umso schöner ist, weil, wie gesagt, der Jan sich nicht nur damit beschäftigt, sondern offensichtlich ein durchaus größeres Projekt gestartet hat. Wann genau, muss ich ehrlich gestehen, weiß ich gar nicht genau. Nämlich darüber ein Buch zu schreiben, was bedeutet, und das wird sicherlich auch vielleicht Teil heute unseres Podcasts sein, dass er sich eben mit Menschen unterhält, die sich auch auf die Reise gemacht haben. Und ja, vielleicht gibt's da heute auch den ein oder anderen Einblick, was er denn dabei so erfahren hat. Deswegen, Jan, mal kurze Frage an dich. Fühlst du dich schon richtig beschrieben oder gibt es Dinge, wo du sagst, nee, die muss ich jetzt gerade mal richtig stellen oder würde ich ganz gerne dazulegen und ergänzen? Wer bist du?
Wer bin ich? Ja, gute Frage.
Keine Ahnung. Genau, ob der Podcast dafür ausreicht, aber wir versuchen es mal.
Genau, nee, ich finde, hast du schon sehr schön wiedergegeben. Ich mag auch die Geschichte, die du über uns Meetup erzählt hast. Also da herzlich willkommen. Und bevor ich nur was zu mir sage, das Meetup machen wir zusammen mit Quentin und Glück. Da geht der Shoutout raus an Jakob Kromi, Lena Müller und die ganzen anderen, die da auch für die Moderation zuständig sind. Also ein wunderschönes Gemeinschaftsprojekt. Und ja, was kann man noch zu mir sagen? Zusätzlich, ich arbeite in einer Unternehmensberatung, Innovation, das heißt, da versuche ich das möglichst umfassend zu tun, den Menschen dabei helfen, ihre Unternehmen neu zu denken. Genau. Und was mich ausmacht, ist, dass ich tatsächlich morgens aufstehe und versuche, für meine kleine Tochter eine lebenswerte Zukunft zu bauen. Und ich bin sehr glücklich, dass ich das im Rahmen meiner Arbeit machen kann, was nicht viele haben, dieses Glück. Ja, und dann habe ich eben auch noch Zeit nebenbei dafür ein Buch zu schreiben, weil mich das einfach sehr, sehr stark antreibt. Und das ganze Thema regeneratives Wirtschaften ist für mich ein, ja, man sagt es so schön, Purpose-Ding. Und vielleicht kann man auch sagen, ich habe so ein bisschen Affinität zum Thema Innovation. Ja, also man kann ja diesen ganzen Nachhaltigkeits, das ist vielleicht auch das letzte Mal, dass ich dieses Wort heute verwende, im Kontext in so einer Compliance-Sichtweise sehen mit Berichterstattung und sowas. Oder man sieht es als Innovationsthema und das ist das, was ich tue.
Vielleicht sind wir da auch schon genau an dem Sweet Spot, wo wir beide vielleicht auch hinwollen. Nämlich eben, ich verstehe auch, glaube ich, und da sind wir jetzt tatsächlich unabgesprochen, dass es uns beiden jetzt vielleicht auch nicht darum geht, ständig noch schlauer den Zeigefinger zu heben und irgendjemand zu erklären, was er denn jetzt irgendwie alles total anders zu machen hat, sondern eher einzuladen, eine ganz andere Perspektive einzunehmen. Und da will ich uns beide jetzt tatsächlich einladen, und das wäre für mich so die Idee, durchaus auch natürlich mit dem Gedanken, dass wir jetzt vielleicht nicht davon ausgehen können, dass jeder, der zuhört, sofort weiß, aber was ist denn eigentlich regeneratives Wirtschaften? Und vor allen Dingen, wie du ja auch schon gesagt hast, damit wir so ein bisschen aus dieser Bullshit-Bingo-Schleife kommen, ne? So Sustainability und ESG und der ganze Kram. Und vielleicht eben mal so eine gemeinsame Begriffseinordnung machen. Das wäre jetzt so vielleicht meine Idee. Und da will ich auch gerne mal vorweglaufen, aber eben ganz bewusst mit der Einladung, dass wir das einfach zusammen machen. Also vielleicht fange ich mal damit an, was mich, und ich hatte das ja schon bei der Anmoderation auch gesagt hat, an der Stelle eben inspiriert hat. Ich will das mal ganz bewusst so ausdrücken, war, dass es eben nicht um irgendwie ein rigider Ansatz geht oder jetzt irgendwie ein neues Konzept, ne, wo man irgendwie, keine Ahnung, jetzt wieder irgendwelchen Unternehmen oder Organisationen erklären kann, was sie jetzt wie prozessual oder so zu machen haben, sondern eben für mich eine ganz andere Perspektive auf die Welt ist. Und das klingt vielleicht sehr groß, ist es für mich aber auch. Und dabei eben die Frage zu stellen, naja, okay, wenn wir das jetzt mal anschauen, dann ist ja eben tatsächlich die Frage bei aller Komplexität, was ist denn jetzt zum Beispiel mal eine in Anführungszeichen vielleicht sogar ideologiefreie Lösung dafür. Und eben für mich ist regeneratives Wirtschaften eben ganz bewusst nicht Ideologie, sondern eher eine andere Perspektive zu fragen, was wäre eigentlich möglich, wenn wir, ich nenne das jetzt mal Universalprinzipien der Natur nehmen, die im Zweifel ja eben Milliarden Jahre alt sind und uns fragen, gibt es die Lösung nicht eigentlich und was braucht es dafür? Und ein Satz, der zumindest bei mir, wenn es um regeneratives Wirtschaften geht, war zum Beispiel Waste equals Food. Das heißt also so dieses Idee, die Idee der Natur, nämlich dass eigentlich gar kein Abfall produziert wird, sondern dass es eben ein zirkulärer Kreislauf wird. Und hier finde ich, muss man ja schon aufpassen, Circular Economy ist ja auch schon wieder so ein belegter Begriff, aber sich wirklich mal in der totalen Konsequenz zu fragen, ist nicht alles, was wir brauchen, um Lösungen zu finden oder eine Lösung zu suchen, schon da? Und was möglicherweise hindert uns gerade daran, eben so da drauf zu schauen? Das ist so für mich so die Idee von regenerativen Wirtschaften, aber eben auch ganz bewusst mit aller Komplexität, die da drin steckt. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder ob du jetzt gerade schon das Bedürfnis hast, mich gerade zu korrigieren oder im Zweifel Dinge sogar richtig zu stellen.
Nee, korrigieren würde ich gar nichts. Also erstmal vielen Dank, unabgesprochen ist gut. Ja. Wir haben vorher gesagt, go with the flow. Ich glaube, das sollten wir tun. Vielleicht hat man jetzt mich tippen hören, falls ihr das nicht noch rausschneidet. Ich habe mir einfach ganz viele Sachen mitgeschrieben, weil du in einem kurzen Statement schon sehr viele Punkte erwähnt hast, die resonieren bei mir. Einen würde ich gerne direkt rausnehmen und sagen, nicht mein Thema, das ist das Thema Ideologie, da können wir gerne drüber sprechen, aber das würde ich, wenn es nach mir geht, heute einfach mal nebenbei legen, weil was ist eine Ideologie, ist das was Gutes oder was Schlechtes, da haben wir, glaube ich, können wir ganz schnell in einen politischen Diskurs, der überhaupt nicht weiterhilft aus meiner Sicht. Was ich schön fand, ist, dass du sagst, ja, es ist eine andere Perspektive, aus meiner Sicht, genau. Und dann hast du Waste Equal Food erwähnt. Also ich hatte gerade gestern für mein Buch ein Gespräch mit Michael Braungart, der Erfinder von Cradle to Cradle ist. Und in dem Kontext setze ich mich natürlich auch mit der Circular Economy auseinander und der Kreislaufwirtschaft. Und was ist da eigentlich der Unterschied? Und es gibt Unterschiede. Ne? So, und da können wir gerne auch nochmal einsteigen. Ich war heute Morgen spazieren in der Natur. Und habe dabei über diesen Podcast nachgedacht und auch über die Frage, ja, was ist eigentlich regeneratives Wirtschaften? Ich habe die Antwort nicht darauf. Ne? Also wenn ich die Antwort hätte, dann würde ich vielleicht ein Buch schreiben. Ich schreibe ein Buch, aber nicht, weil ich die Antwort habe, sondern weil ich in diesem Buch mit Menschen spreche, die mir und vielleicht dann auch den LeserInnen dabei helfen, das Bild zu komplettieren, was das denn sein könnte. Und heute Morgen kam mir ein Gedanke, vielleicht muss man bei der regenerativen Wirtschaft oder kann man unterscheiden zwischen Genotyp und Phänotyp. Also zwischen dem, was sind die Glaubenssätze, die hinter einer regenerativen Wirtschaft stehen, du hast es Perspektive auf die Welt genannt. Was sind die Werte, die dahinter stehen? Was ist die quasi DNA, die in einer, ja, weiß ich nicht, metaphysischen Welt irgendwo passieren? Und was ist auf der anderen Seite beobachtbares Verhalten? Also was jetzt Menschen oder Unternehmen, wenn ich eine regenerative Wirtschaft mir angucke, so wie ich es jetzt auch in meinem Buch mache, indem ich mit Menschen spreche, was macht ihr denn da eigentlich? Dann gibt's Dinge, die man sieht, ja, die treffen bestimmte Entscheidungen, die Produktionsweisen, die haben bestimmt Dinge, die sie mit ihren Kunden machen oder eben auch nicht machen, bestimmte Ökosysteme, die sie gestalten. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge, denke ich. Habe ich heute Morgen gedacht. Vielleicht. Gibt bestimmt auch noch was dazwischen. Wäre vielleicht mal spannend, wenn wir auch darüber nochmal sprechen. Wenn ich mich frage, was ermöglicht denn dieses beobachtbare Verhalten in einer regenerativen Wirtschaft, dann möchte ich da auf ein Gespräch auch verweisen, was ich mit dem Stefan Hankhammer und der Lena Kaufmann hatte. Die beiden kenne ich aus verschiedenen Kontexten, aber wir haben eben auch über das Thema gesprochen, auch für das Buch. Und man sagt ja, regeneratives Denken ist ein systemisches Denken. Also wir denken in Systemen. Und Lena sagte in dem Gespräch was sehr Spannendes. Sie sagte nämlich, eigentlich ist es die Erkenntnis, dass wir in dieses ökologische System, dieses Planeten, eingebunden sind. Und das ist, glaube ich, der möglicherweise Ursprung von regenerativem Denken. Der, weiß ich nicht, das Ei des Kolumbus, der Apfel der Erkenntnis, was auch immer. Das ist der Nukleus. Ich erkenne das und denke mir, okay, weil aus dieser Erkenntnis sehr, sehr viel automatisch rausfällt. Also wenn ich diese Erkenntnis habe, dann ist mir klar, wir sind eben in einem endlichen System auf dieser Erde. Das Einzige, was hier unbegrenzt dazukommt, ist die Sonnenenergie, was gut ist. Aber alles andere ist begrenzt. Das ist ein geschlossenes System. Die Wirtschaft, in der wir jetzt leben, ist ein offenes System, die auf unendliches Wachstum ausgerichtet ist. und das kann nicht funktionieren. Also wenn ich diese erste Erkenntnis habe, dann kann das nicht funktionieren. Und wenn du mich fragst, was ist das Zentrale einer regenerativen Wirtschaft, dann ist das diese Erkenntnis, aus der dann sehr, sehr viel anderes herausfällt. So, und dann gibt es das beobachtbare Verhalten, was Menschen tun, was Unternehmen tun. Die geben sich dann vielleicht Entscheidungsgrundsätze. Gibt es einen schönen Satz, Paul Hawkins ist das, glaube ich. Das Leben auf diesem Planeten den Mittelpunkt allen Denken und Handelns stellen. Ne? Also das heißt, wir treffen Entscheidungen und fragen uns dann immer, welche Auswirkungen hat das auf das Leben, auf die Menschen, auf die Systeme. So, das ist aber schon fast schon Phänotyp, also beobachtbares Verhalten, dass wir uns diese Entscheidungsgrundsätze geben, weil die kann man vielleicht irgendwo nachlesen in irgendwelchen Dokumenten in Unternehmen. Dann kann man sich fragen, wenn wir Materialien verwenden, wollen wir, oder nicht nur auf Materialien bezogen, aber auch auf Materialien bezogen, wollen wir weniger schlecht sein oder wollen wir nützlich sein? Das habe ich jetzt gerade noch im Kopf, weil das natürlich auch ein Punkt ist, den der Michael Braungart ganz stark macht. Er sagt ja, wir Menschen sind Nützlinge. Weniger schlecht ist nicht gut genug. Das hört man immer wieder im Kontext von regenerativen Wirtschaften, sondern es geht darum, einen positiven Impact zu erzeugen, nützlich zu sein. Wie ein Baum, der ist ja auch Nahrung und er bringt unglaublich viele, in Anführungszeichen, Dienstleistungen für die restlichen Elemente in dem System, in dem er ist, für die Tiere, spendet Schatten, Nahrung. Und das könnten wir auch sein.
Ich will noch mal an der Stelle erstmal deinen Ausführungen noch mal ein paar Dinge zulegen. Eigentlich nicht ein paar, sondern zwei. Und zwar das eine, du bist eingeflogen über das ganze Thema systemische Sicht. Da bin ich auch total dabei und würde sogar auch sagen, dass zum Beispiel für mich in dem Zusammenhang mit regenerativen Wirtschaften die Frage, inwieweit sind wir, und ich mache das jetzt mal durchaus groß als Menschen, klingt ein bisschen pathetisch, in der Lage, wirklich konsequent systemisch zu etwas zu verstehen. Ich will da mal bewusst sagen, nicht nur zu denken, weil vielleicht ist das sogar Teil des Problems. Ne? So, also wir denken so viele Dinge durch und ich glaube, regeneratives Wirtschaften hat nämlich genau dieses Phänomen, dass wir ja nur die Welt der reinen Logik, also unseres Verstandes verlassen, weil wir uns über Prinzipien unterhalten, die ja nicht mehr nur nach Kausalketten funktionieren, sondern nach den sogenannten Korrelationen. Also wo im Grunde man ja eben auch sagt, dass das System, und du hast ja auch das Wort Ökosystem benutzt, ganz bewusst die Frage ist, wie verstehe ich eigentlich ein Ökosystem und wie konsequent verstehe ich, dass ein Ökosystem ja auch Systemkomponenten hat, die nicht mehr in einer kausalen Logik nur funktionieren. Weil ich glaube, und das ist vielleicht ja auch das, was mir zum Beispiel ganz wichtig ist an der Stelle, das ist vielleicht Teil des Problems, dass wir, und jetzt sage ich mal wieder bewusst groß als Menschheit, man könnte jetzt auch sagen, vor Hunderten von Jahren angefangen haben, auf die Welt zu schauen, unter anderem angefangen haben, natürliche Ressourcen als sogenannte Commodity zu definieren, also nicht mehr als Teil eines größeren Ökosystems, sondern als etwas, das wir nehmen können, irgendwie verwenden können, uns aber eigentlich keine Gedanken darüber machen müssen, dass es ja zum Beispiel nicht nachwächst oder möglicherweise eben, indem wir es einfach nehmen und zu irgendeiner Ware machen, mit der wir handeln können, die Frage, okay, was bedeutet das aber jetzt für das gesamte System, gar nicht mehr gestellt haben. Und ich glaube, wenn du auch sagst, und ich will das jetzt bewusst nicht komplizierter machen, ich glaube, dass vielleicht doch genau das der Kipppunkt ist oder sogenannte Tipping Point, dass wir an der Stelle zum Beispiel Dinge ja auch ideologisieren. Und ich bin bewusst, ich bin total bei dir, weil das würde jetzt ein Thema so groß machen, dass wir wahrscheinlich irgendwie den Flieger nicht mehr auf die Landebahn bekommen in der Zeit. Aber eben genau dieser Kipppunkt eben keine Ideologie ist, sondern eigentlich eher eine Frage, wie sehr bin ich in der Lage, so auf dieses System zu schauen. Und zwar eben zu verstehen, dass es nicht um Kausalketten geht, sondern um Korrelation, die, und jetzt kommt's, glaube ich, und das ist das Teil des Problems, die Sache so abstrakt zum Teil machen und den Komplexitätsgrad so erhöhen, dass es eben, und jetzt sage ich ja ganz bewusst, keine einfachen Antworten in dem Sinne gibt und gleichzeitig die einzige Chance, damit umzugehen ist, irgendwo anzufangen. Also ich glaube, dass durchaus ein Phänomen, das ich beobachte, wenn, zum Beispiel auch vielleicht ist es auch bei mir so, ich anfange über regeneratives Wirtschaften zu sprechen, ich ständig irgendwie an so einem Kipppunkt bin, wo es so abstrakt wird und fast so philosophisch und irgendwie so über die grundsätzliche Frage des Lebens, dass ich irgendwann gar nicht mehr weiß, naja, wo fange ich denn jetzt an? Wo ist denn jetzt zum Beispiel der erste kleine Schritt, um überhaupt irgendwas zu tun? Und auch wenn ich dir zuhöre, dann ist das ja vielleicht auch ein Punkt, wo du dich auch mit Menschen unterhältst, die sich vielleicht auch diese Frage gestellt haben. Also ich erinnere jetzt gerade an das Zitat, was du von, ich glaube, Lena war der Name, genannt hast. Und gleichzeitig dann aber nicht sich den Rücken blutig zu hauen und in totaler Verzweiflung oder totaler Überforderung, weil, naja, dann weiß ich gar nicht mehr, wo es geht, sondern eher die Frage ist, trotz dieser großen Komplexität, trotz diesen unglaublichen Abstraktionen, das denken zu können, ist immer die erste Frage, naja, aber was können wir jetzt damit machen? Wo ist der erste Antack? Also was ist denn jetzt so der erste Schritt, damit möglicherweise überhaupt was funktioniert? Oder siehst du das anders? Oder habe ich mich jetzt so wie ausgedrückt, dass du gar nicht mehr weißt, was du sagen sollst?
Ja, du, Stefan, wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann möchte ich dich gerne in den Arm nehmen und möchte sagen, Stefan, keine Sorge, wir schaffen das. Ist alles gar nicht so schlimm. Ja, wir sind ja als Menschen in der Lage, mit Komplexität umzugehen. Ne? VUCA Bani hast du nicht gesehen. Ne? Wir finden Strategien, mit dem umzugehen, was wir nicht hundertprozentig verstehen. Ja, und natürlich verstehen wir nicht hundertprozentig das System. Da draußen habe ich einen Kübel stehen mit Pflanzen und den habe ich letztes Mal reingegraben aus Gründen und der war voll mit einem riesigen Ameisennest. Ja? Ich verstehe das nicht genau, was da läuft. Aber ich weiß genau, welchen Spaten nehme und das Ding mit dem Spaten Kleinhacke ist danach kaputt. Ja? Und ich weiß auch nicht genau, wie der Ozean funktioniert. Aber ich weiß genau, wenn ich da mehr Plastik drin habe als lebende Masse, ist es irgendwie nicht gut. Ja? So. Und so gesehen kann man erstmal vielleicht davon ausgehen, dass man sagt, wenn wir Dinge tun, dann versuchen wir sie erstmal nicht so zu tun, dass sie alles kaputt machen. Ja, so. Und dann lass uns doch einfach beobachten, was passiert denn da draußen in der Natur? Wir haben ja auch ein gewisses Verständnis davon, von Naturwissenschaften. Wir haben ein gewisses Verständnis davon, welche Stoffe, die wir verwenden, möglicherweise in der Natur Nährstoffe sein können und welche Stoffe schädlich sein können. Wir haben irgendwie PFAS, die Hunderttausende, Millionen von Jahren noch da sind und wir haben andere Stoffe, die tatsächlich abgebaut werden können oder abgebaut werden. So, das ist schon mal ein Anfang, würde ich sagen. Und wenn wir sagen, wir sehen uns als Teil dieses Systems und wir wollen in diesem System, in diesem Gesamtsystem eine nützliche Rolle einnehmen, dann ist natürlich der erste Gedanke, wir machen erstmal möglichst nichts mehr kaputt. Mhm. Das heißt aber nicht, dass es der richtige Weg ist, zu sagen, weniger schädlich. Also ein bisschen weniger Müll, ein bisschen weniger CO2. Das Kind nur noch halb so oft schlagen. Ja? Die arbeitenden Kinder in Drittweltländern nur noch bis zu den Knöcheln in der Chemie stehen lassen, statt bis zu den Knien. Das ist nicht der richtige Weg, ja? So. Und es ist auch nicht der ausreichende Weg zu sagen, okay, wir nehmen jetzt hier unser Plastik, schmeißen das in einen gelben Sack und recyceln das wieder. Das ist richtig, das zu tun. Das reicht aber nicht aus, weil bevor das Ding im gelben Sack landet, erzeugt es Mikroplastik. Und dein Blut ist voll mit Mikroplastik. Meins auch. Das von allen, die hier zuhören, ist voller Mikroplastik. Wir essen eine Kreditkarte pro Woche. So. Und das ist wie mit dem Meer. Das kann nicht gut sein auf Dauer. Und wenn wir uns jetzt grundsätzlich andere Denke haben und sagen, okay, wie können wir Produkt, Dienstleistungen, Systeme, also im Sinne von ökonomischen Systemen, ja, wie können wir die so bauen, dass sie einen Nutzen haben, dass sie in diesem Gesamtsystem nützlich sind, positiven Impact haben. Also können wir Polyester bauen, das als Plankton dient. Das ist auch so ein schönes Bild, was im Cradle-to-Cradle-Kontext auch immer wieder genannt wird. Ne? Wir sollten nicht versuchen, Reifen zu bauen, die weniger Abrieb erzeugen oder die bei ihrer Herstellung weniger CO2 erzeugen, weil da jetzt PV auf dem Dach ist, sondern wir sollten Reifen bauen, deren Abrieb Nährstoffe für die Natur ist. So, das ist natürlich möglich. Jetzt bin ich kein Chemiker, ne? Aber die Chemiker, mit denen ich spreche, die sagen, das ist möglich. Ja, das gibt es auch schon. Und so gesehen, glaube ich, brauchen wir uns gar nicht darin verlieren, zu versuchen, das Gesamtsystem in seiner Gänze zu verstehen. Das werden wir nicht schaffen. Und wir werden auch mit besten Absichten Dinge tun, die hinterher dann doch vielleicht unabsehbare Folgen haben, die möglicherweise auch nicht positiv sind. Aber wir wissen auf jeden Fall, was die Sache kaputt macht. Und damit sollten wir vielleicht direkt mal aufhören.
Da bin ich jetzt aber total dabei und finde auch gerade ganz gut, dass wir nochmal zu dem Punkt kommen, weil du ja auch vorhin von Erkenntnis gesprochen hast. Und da gibt's aber natürlich auch so schöne Sätze und jetzt gar nicht nur in diesem Zusammenhang. Wir haben in der Welt ja, sagt man ja auch so etwas salopp, kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben eigentlich ein Umsetzungsproblem. Und vielleicht ist das auch nochmal für uns beide gerade, und ich sag das auch ganz mit aller Offenheit, gerade nochmal eine schöne Challenging-Frage, wie wir beide denn denken oder warum wir beide denn eigentlich bei allem, was wir da beobachten. Ich bin ja total dabei und ich bin sogar auch der festen Überzeugung, dass mit vielen Menschen, mit denen du das teilst, also mit dieser Erkenntnis und auch irgendwie, wie können wir das denn eigentlich machen, weniger Schaden anzurichten? Ganz ehrlich, machen wir uns doch nichts vor. Außer vielleicht mit völlig Verblendeten. Ich sag das jetzt mal.
Nicht weniger Schaden anrichten, genau das nicht. Sondern wie können wir es schaffen, nützlich zu sein? Das ist ein ganz wichtiger
Punkt. Absolut. Ich bin total bei dir. Ich wollte gerade nur einmal überlegen, weißt du, so gedanklich so aufbauen. Naja, ich stelle mir jetzt vor, ich rede jetzt mit Menschen. Und ich glaube ja, nicht nur, wie gesagt, in dem Zusammenhang, sondern auch bei vielen anderen Themen, wo es ja um Veränderung geht, was immer das auch meint, dann ist es ja häufig so, dass wenn du mit den Menschen eins zu eins sprichst, und ich sag jetzt mal, und ich meine jetzt gerade ganz bewusst nicht mit völlig Verblendeten, wo du denkst, okay, alles klar, da müssen wir ganz woanders anfangen, dann machst du doch wahrscheinlich, und ich kann das aber auch nur sagen, ja nicht die Erfahrung, dass dich jemand anguckt und sagt, hä, ist totaler Schwachsinn, stimmt doch gar nicht, sondern in der Regel ja eigentlich genau dieser Prozess einsetzt. Also die Erkenntnis dafür ja in der Regel doch immer so ist, dass du fast nur Kopfnicker bekommst. Also solltest du die Chance haben, mit jemandem mal ein Stück weit in der Ruhe etwas tiefer einzusteigen, glaube ich, gibt's relativ wenig Situationen, wie gesagt, wo jemand abbiegt und sagt, totaler Schwachsinn. Wie gesagt, jetzt gibt's sicherlich Gruppenphänomene, ne? Dann kommt irgendwie was dazu und auf einmal entsteht eine soziale Dynamik, wo dann man auf einmal merkt, okay, krass, ich habe vorher, sag ich jetzt mal, mit dem Karl-Heinz gesprochen, der war noch genau meiner Meinung. Jetzt sitzt er da in der Gruppe von Menschen, auf einmal verändert Karl-Heinz irgendwie nicht nur seine Meinung, sondern auch sein Verhalten. Also, worauf ich nochmal hinaus möchte, ist, dass wir beide nochmal überlegen, naja, wenn doch diese Erkenntnis da ist, diese Erkenntnis auch eine totale Logik hat, also wo es ja fast keinen Punkt gibt, wo man sagen könnte, okay, das ist irgendwie völlig unverständlich für mich. Warum bleiben die Leute, ich sag jetzt mal wirklich in so einem Stuck, warum kippen die nicht? Warum sagen nicht mehr Menschen, okay, jetzt mal auf, ja, stimmt, so kann es nicht weitergehen, nämlich genau das. Ich kann mich mir nicht nur nicht schaden, sondern die Frage, die ich mir stelle, ist, wie kann ich in Anführungszeichen einen positiven Impact haben? Oder ist es jetzt vielleicht gerade zu groß an der Stelle, wenn ich dich jetzt hier gerade anschaue?
Überhaupt nicht. Es ist ja einfach der nächste Schritt jetzt in unserem Gespräch, glaube ich, der jetzt auch logisch kommt. Ne? Also wir haben diese Erkenntnis, das ist klar. Ich erlebe das ja auch selber als Berater. Ne? Ich erzähle den Unternehmen dann, ja Mensch, hier regeneratives Wirtschaften. Und dann sagen die, ja genau, absolut, müssen wir machen. Sind wir dabei. Also quasi haben wir das eigentlich schon entschieden, und aber nur noch nicht jetzt. Kommen Sie doch nächstes Jahr und mal zeigen. Weil jetzt haben wir irgendwie gerade ein anderes Problem. Wir müssen jetzt irgendwie hier Compliance machen und wir haben jetzt hier dann und die Inflation, also wenn wir Leute einstellen und Sommer ist auch noch und ach, also aber kommen Sie nochmal, wir machen das dann. So, das ist so weit weg, wissen Sie, Herr Schmiermund, das ist so weit weg. Wir gucken Sie mal, wo wir stehen, und das, was Sie da gerade erzählt haben, das ist, ich will jetzt nicht sagen Wolkenkuckucksheim, aber ne? So. Und das ist auch ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil es ist überhaupt nicht weit weg. Und warum machen die? Es ist nämlich schon da. Ja? Also wir haben schon eine regenerative Wirtschaftsordnung, die ist noch nicht vollständig, die ist nicht fertig, die ist auch weit entfernt von perfekt. Aber wir haben eine andere Wirtschaftsordnung, die in einem kleinen Maßstab da ist und die skalierbar ist, die einen riesigen blauen Ozean für neue Geschäftsmodelle bietet. Und warum machen Menschen das nicht? Sie machen es aus mehreren Gründen nicht. Ne? Das ist jetzt im Prinzip auch wieder eine systemische Frage. Habe ich das System komplett verstanden? Ich glaube, wichtige Aspekte sind erstens, sie wissen gar nicht, dass es geht. Sie wissen gar nicht, wie es geht. Sie haben überhaupt keine Vorstellung davon, was jetzt mit so einem regenerativen Gedanken überhaupt gemeint ist. Also diese Erkenntnis, ja, du sagst jetzt, da würde jeder Ja sagen, ja. Vielleicht würde da jeder Ja sagen, wenn er das jetzt hört. Aber von alleine darauf kommen, das passiert tatsächlich eher selten, sondern Die Menschen sind natürlich in Denkmustern gefangen, in Narrativen, die wir uns hier in unseren Medien erzählen, die wir in der Gesellschaft erzählen, die wir uns in unseren Strukturen erzählen, in unseren Berichtspflichten. Da steht immer drin, weniger Schaden, CO2-Reduktion. Überhaupt reden alle nur über CO2 und nicht über die anderen planetaren Grenzen. Und das muss irgendwie weniger werden. Und wir machen.
Ich will da gerade mal was zulegen. Sorry, wenn ich die unterbreche, aber das fällt mir gerade so ein, weil das, glaube ich, nochmal so, also zumindest in meiner Bubble, so nenne ich das jetzt mal, ein relativ populäres Video ist, was gerade geteilt wird. Vielleicht unterstützt das nochmal, dieses False Balance Effekt. Vielleicht kennst du dieses, wo da irgendwie hier dieser Klimaforscher mit dem Herren von einer so relativ bekannten Datei sitzt und im Grunde nämlich genau diese schiefe Ebene beschrieben wird, dass im Grunde ein Experte, der mit sehr belastbaren, über Forschung wissenschaftlich klar belastbaren Fakten um die Ecke kommt und dann jemand daneben sitzt, der schlicht und ergreifend über sehr populistische Art und Weise da drauf zu schauen, das mit einer Meinung versucht zu konterkarieren. Vielleicht ist das auch nochmal das, was ein Stück weit sogar auch ein Stück weit davon abhält, dass im Grunde dieser False Balance Effekt, sag ich mal, dafür sorgt, dass die Diskussion an der Stelle auch eine gewisse Schieflage bekommt. Vielleicht ist das nochmal.
Ja, ich würde den Begriff jetzt hier an der Stelle nicht wählen, weil bei False Balance geht es für mich auch ein Stück weit darum, dass Falsch- und Fehlinformationen und Fake News gegen die Wahrheit gestellt wird und so getan wird, als wäre das 50-50, obwohl, ne, also Thema Klima, es gibt den Menschen, die machen Klimawandel oder nicht. 99% sagen, ja, das ist menschengemacht und das ist gefährlich. Und dann kommt einer, sagt, nee, ist nicht gefährlich. Und wenn die beiden zusammen da sitzen, meint man, es wäre 50%. So ist es nicht. Und der, also, ne, und das ist, glaube ich, hier nicht der richtige Begriff, weil der, den Menschen ist schon klar, wir müssen was machen. Aber denen ist nicht klar, dass ein positiver Beitrag, diesen Gedanken, okay, wir sind ja Teil dieses Systems und was bedeutet das, dass wir Teil dieses Systems sind? Was müsste sich daraus, was fällt daraus an Konsequenz, deduktiert sich daraus an Konsequenz im eigenen Verhalten? Das muss man schon bewusst machen. Und das machen Menschen nicht, weil sie mit anderen Dingen einfach beschäftigt sind, so, sondern die machen das, mit dem sie tagtäglich konfrontiert sind. In Unternehmen sind sie konfrontiert mit jetzt viel CSRD, Nachhaltigkeitsberichterstattung, da geht es nur um Reduktion. Ja? So, und da geht es nicht um die Frage, wie kann ich anders wirtschaften, wie kann ich mein Unternehmen neu aufstellen, ne? Sondern den Unternehmen ist schon klar, Nachhaltigkeit ist irgendwie ein Wettbewerbsfaktor, aber sie denken immer noch in Wettbewerb, sie denken immer noch in Wachstum. Ne? Dieser Podcast, das wusste ich gar nicht, heißt Beyond KPI, das weiß gar nicht, ob du mir das vorher gesagt hattest, ne? Das das sollten wir gleich mal drüber reden. Ja, was ist eigentlich die KPI von der regenerativen Wirtschaft? Das ist nämlich auch zentral. So, und die Menschen machen es nicht, weil es vielleicht ein Informationsdefizit ist und weil nicht genügend Raum da ist, sich damit zu befassen. Die sind doch verunsichert, ne? Also kommt dann der eine Berater und sagt hier, irgendwann da, Nachhaltigkeit, wir müssen jetzt hier mal Berichterstattung machen und jetzt hier EcoVadis, ist mal ganz schnell ein Zertifikat haben, weil unser Kunde, der kauft uns nicht mehr bei uns und dann mach mal hier und Solaranlage aufs Dach und kauf mal ein paar CO2-Zertifikate und dann passt das schon. Und dann kommt der Nächste und sagt, nein, da müssen wir aber hier, das ist ein strategisches Thema, da kannst du die ganze Firma neu aufstellen und Zukunftsszenarien, Klimawandel, Klimakrise, welche Auswirkungen hat das, welche Chancen wirst du haben, wie sehen die Märkte in Zukunft aus, ist das, was ich machen würde. Und dann kommt der Nächste und sagt, ja, Net Zero, Net Positiv, Regenerativ, Planet Centric, dies, das. Und dann steht da ein Mensch im Unternehmen und sagt, Entschuldigung, was? Ja. Und.
Ja, möglicherweise. Ich will das sogar noch unterstützen. Und das ist ja so. Und das ist das vielleicht auch, was ich vorhin meinte. Du machst ja im Grunde, wenn du dann sagst, du, ich denk das mal konsequent zurück. Also, ne, jetzt, du sitzt in einem Meeting und da sitzen im Zweifel auch Entscheider. Und dann fangen die auch durchaus seriös mit diesem Thema an zu beschäftigen. Aber was du ja tust, je mehr du die Linse aufziehst, desto mehr entsteht ja möglicherweise auf der Gegenseite das Thema, oh, das wird jetzt aber groß. Oh, das ist aber jetzt doch eine fundamentale Frage. Oh, ich dachte, wir machen hier eben ein bisschen Compliance und da müssen irgendwelche Formulare ausgefüllt werden. Da muss ich halt irgendwie wieder eine Abteilung gründen. Da sitzen dann Leute, die füllen dann irgendwie lustige Formulare aus. Und auf einmal stelle ich gerade fest, ich muss das ja, und da geht's ja auch schon wieder los, in welcher Abteilung in meinem Unternehmen muss ich das eigentlich platzieren? Und dann ist man irgendwie bei Corporate Development oder wie auch immer man das in Unternehmen nennt. Und auf einmal bist du wieder in einer fragmentierten Art und Weise auf ein Thema zu schauen, das möglicherweise so groß wird, dass auf einmal, und das sage ich auch ganz offen, bei solchen Menschen fast eher totale Überforderung entsteht, weil sie denken, okay, wenn ich das jetzt konsequent zu Ende denke, dann gibt's ja auch ganz valide Dinge erstmal, darf ich diese Frage hier überhaupt stellen? Oder was, wenn ich die stelle und die tatsächlich konsequent zu Ende denke, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Mal von der Zukunft zurückgedacht, oder siehst du das anders?
Nee, ja, richtig. Und das ist natürlich ein schwieriges kommunikatives Thema. Das okay, wenn wir das so machen, dann müssen wir alles ändern. Mein Geschäftsmodell, das funktioniert dann so nicht. Und dann passiert natürlich das, was passiert, ne, mit der kognitiven Dissonanz. Wir müssen das nicht wahrhaben und dann, anstatt mich selber zu ändern, was einen Riesenaufwand bedeuten würde, gefühlt, tue ich lieber
und
so.
Das Fähnchen.
Für die Realität. Das, ja, machen wir doch das mit den Fähnchen. Ne? Ich ändere dann einfach die Realität, indem ich sie mir... So. Und das ist natürlich die kommunikative Herausforderung, auch von uns als Berater, dass wir hier zeigen, das eine, also die Erkenntnis, dass ich etwas ändern muss und dass ich etwas fundamental ändern muss, bedeutet nicht, dass du ab morgen komplett deine Firma zumachst und alles neu machen musst. Natürlich nicht, ja, sondern das ist ja dann der Transformationsprozess, der stattfindet. Da gibt es dieses schöne Three Horizons-Modell, Dinge, die heute wichtig sind, die dann wahrscheinlich in 10, 15 Jahren in der Zukunft nicht mehr wichtig sind und Dinge, die in der Zukunft sehr wichtig sind, die heute aber noch überhaupt keine Bedeutung haben, und dann die dritte Kurve in der Mitte, die dann den Übergang schafft. So, und das bedeutet, hier gilt es zu begleiten, hier gilt es mit den Unternehmen die Dinge zu tun und mit den Menschen, mit denen ich in meinem Buch gesprochen habe, ja, die regenerative Wirtschaft, die Pioniere. Da sind ein paar dabei, da würde man sagen, ja, die sind also jetzt quasi durchgehend auf der Unternehmensebene regenerativ, natürlich immer noch eingebunden in das degenerative Gesamtwirtschaftssystem. Aber es sind eben auch sehr viele dabei, die sind das nicht. Die haben aber den Grundgedanken verstanden und die sind auf dem Weg. Und das bedeutet, dass die andere Entscheidungen treffen. Die treffen andere Entscheidungen, die dann Auswirkungen auf die Zukunft haben. Und die treffen diese Unterscheidung auch aus ganz unterschiedlichen Motiven, möchte ich auch mal sagen. Also ich habe eine Firma im Buch drin, das ist der Nico Tucher, Vitel. Vitel, kann man sagen, ist auf Liebe aufgebaut. Ja? Ne? Also warum machen wir das? Aus der Erkenntnis, wir müssten eigentlich, ne, kognitiv und das System, oder auch aus Liebe zum Leben, zur Natur, den Menschen, und dann macht man die Dinge auch automatisch anders. Andere bauen ihre Firma um, weil ihnen klar ist, dass Wirtschaft in Zukunft anders funktionieren wird, dass bestimmte Rohstoffe teurer werden, dass das so nicht mehr funktionieren wird. Ja? Andere machen es, weil sie erkannt haben, okay, wir müssen was ändern, und dann machen wir das jetzt so gut es geht und bauen um. Aber wir haben eben auch andere Verantwortungen, unsere Mitarbeitenden, ne? Wir haben Familienunternehmen auch dabei, die seit 10 Jahren da auf dem Weg sind. Und es gibt auch Leute in meinem Buch, die sagen, ich mache das einfach, weil es für mich viel besser ist. Also ich habe eine Landwirtschaft drin, Martin Jucker, und der sagt, naja, also mein Boden, den ich hier mit Terra Prata bearbeite, den ich mit einer regenerativen Landwirtschaft bearbeite, der baut natürlich über einen langen Zeitraum, ja, aber der baut Humus auf, und das bedeutet, bei Hochwasser geht das Wasser in den Boden und wird nicht weggespült. Und das bedeutet auch bei Dürre, wenn da ein Regen kommt, dann habe ich 2 Wochen Wasser im Boden und sonst nicht. Ne? Also zu normalen Zeiten macht es vielleicht keinen höheren Ertrag, aber in Krisenzeiten, von denen wir mehr bekommen, ist es tatsächlich einfach viel besser. Es ist einfach viel besser. So, und davon gibt es einige Beispiele. Die Menschen gucken unterschiedlich auf die Wirtschaft drauf, unterschiedlich auf ihre Unternehmen drauf. Und dennoch gibt es eben viele, denen klar wird, dass ein regeneratives Wirtschaften einfach besser ist.
Lass doch mal, ich will dich da eigentlich jetzt nur an der Stelle einmal unterbrechen, um dich nochmal einzuladen. Genau, und zum einen, weil du es jetzt auch schon natürlich 2-3 Mal erwähnt hast, wie wir es am Anfang angekündigt haben, und wir jetzt vielleicht gerade auch in so einem Punkt stehen, nämlich ja, okay, wir haben verstanden, Erkenntnis. Jetzt mal nicht nur in Bezug auf regeneratives Wirtschaften, es gibt eine bestimmte Dynamik, irgendwie verstehen wir mal was, und dann bleibt aber immer ja die Frage, entweder was motiviert uns, diese Erkenntnis dann auch wirklich umzusetzen, beziehungsweise natürlich Gegenpol, was hält uns eigentlich davon ab? Das ist ja eigentlich immer die entscheidende Frage. Ich könnte sogar sagen, in jedem Transformationsprozess und wo wir auch alle wissen, sicherlich wir beide in unserer Rolle vielleicht sogar noch ein Stück weit mehr, dass das ein Phänomen ist, dass, wie gesagt, häufig auch in Settings die Erkenntnis gar nicht das Thema ist, sondern dann ganz viele Dinge greifen. Ne? Nennen wir es Glaubenssätze, von mir aus auch gewisse wahrscheinlich Traumatisierung. Ich will diesen Begriff aber gar nicht jetzt so sehr überspinnen. Also sprich alles so Dinge, wo man dann denkt, okay, das hat ja eben auch keine Logik mehr, sondern da greift eine ganz andere Dynamik, die im Zweifel viel tiefer liegt und gar nicht nur unmittelbar was mit diesem Thema oder mit dieser Art zu denken zu tun hat. Deswegen konkret nochmal, genau. Okay, jetzt stehen wir ja an diesem Punkt und jetzt hören vielleicht auch Menschen zu und sagen, ja, habe ich alles verstanden, Haken, Haken, Haken. Aber was machen denn jetzt, also zum Beispiel ganz konkret, was ist denn zum Beispiel, du sagst ja Retail, da gab es so eine Idee, ja, Liebe soll in die Welt, jetzt könnte jemand denken, das ist ja auch irgendwie nett. Also was ist denn zum Beispiel das, was du wahrnimmst, also auch in den Gesprächen mit diesen Menschen, die sich da entschieden haben, was ist zum Beispiel deren Entscheidungsprozess gewesen? Was ist deren Motivation? Das sind zum Beispiel ganz konkret, vielleicht auch so ganz konkrete Stories oder kleine Anekdoten, was die einfach anders machen. Also wo die gesagt haben, mache ich nicht mehr. Also du hattest ja gerade schon das Beispiel, naja, klar, da ist irgendwie, ich kann jetzt den Boden weiterhin irgendwie zuschütten oder ich kann irgendwie überlegen, was ist eigentlich vielleicht mittel- und langfristig das bessere oder die bessere Lösung. Vielleicht können wir da nochmal ein Stück weit einsteigen und auch so tatsächlich natürlich in dem Sinne auch, wie du gerade magst, einfach mal ein paar Dinge mitgeben, die, wenn ich jetzt hier zuhöre und sagen würde, ich habe da auch Bock drauf, aber ich weiß gerade noch nicht, wie ich es anpacke. Was ist da so das, was dir vielleicht als allererstes in den Kopf kommt oder wo du denkst, okay, das ist vielleicht irgendwie auch nochmal so eine kleine Motivationsstory, da irgendwie einen Schritt weiter zu gehen, sollte ich zum Beispiel Entscheider in einem Unternehmen sein?
Ja, also du hast das Wort der Entscheiderin schon genannt. Was machen diese Menschen in den Unternehmen, die treffen andere Entscheidungen? Jetzt nehme ich nochmal den Martin Jucker. Der hat mir erzählt, dass er mal eine Apfelsortiermaschine hatte, die dann kaputt war. Und dann war die Frage, kauft er jetzt eine neue Apfelsortiermaschine oder nicht? Die neue Apfelsortiermaschine ist sehr teuer und kann aber dafür dann noch viel mehr Apfelkategorien produzieren und das führt dazu, dass man natürlich noch stärker in dieses System reingeschoben wird oder man sagt, lass mal die Apfelsortiermaschine sein und gehen wir lieber mal in die Direktvermarktung und anstatt die Äpfel in irgendwelche Kategorien einzuordnen, nehmen wir einfach die nicht mehr so schön sind und gehen dann in die Lebensmittelindustrie und machen da draus, jetzt weiß ich es gerade gar nicht aus dem Kopf, Apfelmus oder so, ja, oder Marmelade und oder verarbeiten es in der eigenen Gastronomie und steigen ein Stück weit aus dem System aus. Das ist jetzt mal so eine Anekdote, das dazu zu erzählen. Andere entscheiden sich, Innovationen zu starten und zu sagen, okay, also wenn jetzt, also ich habe Luisa Rinn ist in meinem Buch mit dabei, Rinn Beton Natursteine, ne? Also das ist jetzt hier schon das ist so eins von diesen Unternehmen da hinten im Industriegebiet, ja? So diese der Mittelstand, ja? Familienunternehmen, seit 120 Jahren am Start und die müssen sich irgendwann, die können die einfach von heute auf morgen alle Laster wegschmeißen und plötzlich keine Steine mehr machen. Aber was sie machen können, ist natürlich Natursteinhandel, der auf schlechten Arbeitsbedingungen basiert, einfach nicht mehr machen. Und das haben sie zum Beispiel getan, ne? Und die haben in Innovationen investiert. Wie können Pflastersteine für den Garten- und Landschaftsbau ohne oder mit sehr viel weniger Zement gebaut werden. Ne? Also sie stellen sich diese Frage, haben die Lösung nicht und suchen, indem sie die entsprechenden Innovationen aufbauen. Ne? Indem sie sagen, okay, dann stellen wir Menschen ein, die das können, die sich damit beschäftigen. Dann machen wir einen Plan, ne? Dann machen wir Investitionsentscheidungen, indem wir sagen, okay, wenn wir jetzt hier eine neue Halle bauen, dann machen wir die eben mit PV, dann machen wir die eben mit einem Zerstückeler, der dann ein Element eines aufzubauenden Kreislaufsystems sein wird. Ja, so. Das heißt, die bauen ihr Unternehmen in die Zukunft und machen das mit dem Bewusstsein im Hinterkopf, dass es sich ändern muss. Anderes Bauen, was drin ist, auch im Buch. Das ist Sven Urselmann. Urselmann Interieur. Das ist ein, ja, Innenausstatter nach Cradle to Cradle. Hat der früher auch nicht gemacht, ne? Und der hat irgendwann festgestellt, ne, er hat so eine typische Sozialisation in diesem Kontext Fridays for Future. Das hat also viele auch bewegt. Auch ihn. Und er hat mir erzählt, naja, irgendwann war mir klar, so geht das nicht, ne? Also dieses, so wie das jetzt im Innenausbau funktioniert, heute bestellt, morgen da, alles standardisiert, alles verklebt, alles easy popeasy, leicht verarbeitbar und wenn es kaputt ist, schmeißen wir es weg, kaufen wir neu, ja? So funktioniert das System. Und dann war ihm klar, so geht das nicht. Und dann hat er halt gegoogelt, ja? Er hat einfach mal gegoogelt und hat sich Gedanken gemacht und gesagt, okay, wir haben vielleicht viel Holz, das wir verarbeiten, aber wir haben eben auch Metall. Metall ist irgendwie schlecht. Da gibt's Probleme. Was kann man denn machen? Und dann kam er irgendwann auf Cradle to Cradle. Dann hat er sich damit beschäftigt, weiter gegoogelt, eine Ortsgruppe gefunden, sich da mit Leuten ausgetauscht und Schritt für Schritt die Dinge verändert, ja. Er hat das Alte nicht sofort aufgehört. Niemand macht das. Du machst mit dem Alten weiter. Und wenn du dabei bist, deinen CO2-Ausstoß zu reduzieren, ist das ja auch nicht falsch. Es ist ja richtig, das zu tun. Es ist nur auch richtig, sich parallel darüber Gedanken zu machen, wie können wir denn Planet positiv sein? Ja. Nützlich sein für den Planeten. Und also ich meine, du und ich, wir stoßen auch CO2 aus. Ja, so, das ist ja auch normal. Ein Baum stößt auch CO2 aus, nimmt es aber auch wieder zurück und lagert es ein. Und das ist aus meiner Sicht das Kernelement, zu verstehen. Wir müssen die Dinge anders machen und nicht das Gleiche ein bisschen weniger schlecht, sondern wir stellen uns die Frage, wie können wir wirtschaften und dabei positiven Impact haben. Und du hast vorhin das Verantwortungseigentum erwähnt. Das war das Meetup, in dem wir uns getroffen haben. Ja, das finde ich ist in dem Kontext auch ein ganz spannendes Element. Das kommt auch vor im Buch. Beim Verantwortungseigentum ist es so, dass die Gewinnrechte und die Eigentumsrechte an einem Unternehmen getrennt sind. Und der Effekt ist, dass die Unternehmen sich, jetzt sehr verkürzt gesagt, selbst gehören und dass die Unternehmen das tun, wofür sie da sind, nämlich das Lösen eines Problems und nicht um Eigentümern noch mehr Geld in die Tasche zu schaufeln. Ja, so.
Triggerwarnung, ideologischer Kipppunkt.
Naja, also das immer noch mehr Geld und noch mehr Kapital zu akkumulieren an einem Ort bedeutet unendliches Wachstum, größer werden. So, und jetzt kann man sich fragen, ist dieses Wachstum überhaupt da? Da habe ich mit Sonja Peter gesprochen von der GNS-Bank, auch sehr spannend. Die sagt, ist überhaupt gar kein Wachstum, das ist nur ein gefaktes Wachstum, weil der Minusbereich dann im globalen Süden stattfindet und am Schluss ist es überhaupt kein Wachstum, sondern es ist nur innerhalb eines Systems eine sehr starke Umverteilung. So, aber davon mal abgesehen, in Unternehmen, die im Verantwortungseigentum sind, das kühlt das ab, das kühlt das runter und das hilft dabei, die Dinge zu tun, die wirklich wichtig sind. Und natürlich muss man wirtschaften, aber man muss nicht wirtschaften um jeden Preis. Und die Grundfrage ist, eigentlich ist es ganz einfach, ich sage das noch, wenn Nachhaltigkeit, regenerativ, umweltschützend, dann sagen sie, ja, auf jeden Fall, aber unterm Strich muss das Ganze Gewinn machen, ist ja klar. Und wenn ich jetzt das einmal umdrehe und sage, ja, das Ding muss irgendwie sich wirtschaftlich tragen, ist ja klar, logisch, aber unterm Strich muss es doch einen Impact haben. Muss doch diese Firma tun, wofür sie eigentlich da ist. Darum geht's doch. Und ja, logisch, das muss sich wirtschaftlich tragen, klar. Das muss sich nicht nur wirtschaftlich tragen, das muss auch noch ganz viele andere Bedingungen erfüllen. Ja? Das muss auch noch Steuern zahlen, das muss legal sein, das muss tausend andere Sachen muss das auch. Aber eigentlich machen wir doch das, wofür dieses Unternehmen da ist. Und dann ändert sich schon ganz viele Dinge. Dann sind wir wieder bei deinem Eingangssatz. Es ist eine Perspektive.
Nochmal, was ich gerade meinte mit dem kleinen Einwurf, so Vorsicht, Triggerwarnung, Ideologisierung. Aber ich glaube, was du gerade nochmal beschreibst, und das ist ja auch vielleicht gerade auch nochmal Teil dieser Perspektive. Du sprachst ja auch gerade davon, naja, am Ende ist alles ja eine Umverteilung, was ja tatsächlich fast zu einem Paradox führt. Also auf der einen Seite, wenn man es jetzt sehr, sehr isoliert betrachtet, könnte man sagen, die Entkopplung der sogenannten Realwirtschaft von dieser sogenannten Finanzwelt ist quasi das große Problem. Wobei es ja lustigerweise, und jetzt zumindest aus meiner Perspektive, eben mit meinem systemtheoretischen Verständnis, eigentlich normalerweise gerade der Finanzmarkt unglaublich gut verstanden hat, dass alles eine Umverteilung ist, weil das Geld besitzt eigentlich nie jemand. Also du, ne, wenn du irgend, du hast, ist es ja nur eine Illusion. Also die Tatsache, dass du auf dein Konto guckst und denkst, naja, das Geld ist ja auf meinem Konto, also habe ich das, ist im Grunde ja eine perfekte Illusion, weil das Geld ist ja eigentlich nie da. Sprich, auch hier könnte man sagen, ist eine unmittelbare Verbindung zu dem Prinzip der Natur, dass ja eigentlich auch nicht, ich nehme was weg und dann ist das weg, sondern die ganze Zeit nur umverteilt. Also die maximale, und zwar wirklich könnte man fast sagen, definitorisch absolut sauberes Verständnis von Ökosystem lautet ja eigentlich nur ständige Umverteilung. Und genau das ist fast so ein bisschen schließlich der Kreis, finde ich gerade sehr schön zu dem Beginn unseres Gespräches, nämlich zu verstehen, ah ja, wenn du als Unternehmen denkst, ich bin jetzt hier wahnsinnig erfolgreich am Markt, platziere ja mal ein Produkt und verdiene damit wahnsinnig viel Geld, weil da gehört mir das ja, ist im Grunde ja eigentlich die erste Idee zu verstehen, dass es ja eigentlich auch nicht so ist, sondern die ganze Zeit eigentlich eine Umverteilung stattfindet. Und ist das nicht auch noch etwas, und wie gesagt, will es jetzt nicht geradezu wieder aufmachen oder zu groß machen, wo häufig wir als Menschen, ich nehme jetzt bei uns bewusst beide mit rein, wir dann abbiegen, weil wir sagen, ja Moment mal eben, das verstehe ich aber gerade nicht. Oder so will ich das eigentlich gerade nicht. Oder siehst du das irgendwie anders? Oder ist es möglicherweise gerade wieder zu komplex, was ich aufgemacht habe?
Das hätte ich fast gesagt, für mich ist das zu komplex. Ich bin jetzt Experte für den Finanzmarkt. Das muss ich mal an der Stelle auch ganz klar sagen. Und ich müsste jetzt drüber nachdenken, Umverteilung, Geldgüter, Werte, was ist überhaupt wert und macht das Sinn? Und wenn ich in die Natur gucke, gibt's natürlich auch irgendwelche Cluster von Dingen, wo das eine mehr ist und das andere weniger und alles ist im Fluss und welche Rolle spielt dabei Geld? Finde ich ein richtig, richtig spannendes Thema. Bin ich nicht so wirklich drin, um darauf zu antworten. Jetzt mache ich es mal, wie es PolitikerInnen gerne machen. Ich würde gerne noch was anderes sagen.
Sehr gut.
Ich würde gerne
noch was, dass du mir hilfst. Genau das ist das, was ich meinte. Also genau, ich wollte jetzt gar keinen weiteren wirren Gedanken hier platzieren. Ich wollte nur sagen, wenn ich jetzt die Linse weiter aufziehe, dann merkt man ja auch, dass, glaube ich, auf natürliche Art und Weise nochmal Themen dazukommen, die zunächst erstmal so vermeintlich weit weg klingen, aber im Grunde, zumindest in meiner Welt, dann den Komplexitätsgrad nochmal erhöhen, vor allem mit dem Anspruch, naja, da muss ich das ja auch mitdenken. Und vielleicht ist tatsächlich meine große Gefahr, dann wird es immer noch komplexer und dann weiß ich irgendwann selber nicht mehr, was wir jetzt eigentlich als allererstes machen sollen. Ja. Aber ich will dich gerne einladen, um wieder zurückzukommen, den Flieger etwas mehr auf die Landebahn zu bringen und zu sagen, was wolltest du denn noch sagen?
Ja, okay, was wollte ich noch sagen, sage ich jetzt dann jetzt gleich. Also ich glaube nicht, dass das Thema Geld irgendwie unwichtig wäre, sondern das ist auf jeden Fall total zentral. Und ich habe ja auch mit Sonja Peter gesprochen von der GLS Bank und was mir da hängen geblieben ist, ist der Anspruch zu sagen, wir verstehen Geld als etwas, um etwas zu bewegen. Mhm. Und wir verstehen Geld nicht als Wert an sich. Also zu sagen, okay, wir haben Geld, um daraus noch mehr Geld zu machen, ist der sozusagen vielleicht klassische Bankenansatz, ja. So, und der andere Ansatz, wie auch bei der GLS vertreten wird, ist, wir nutzen Geld, um Dinge zu bewegen, die wir für richtig halten. Ja, na, also die GLS-Bank finanziert eine Grundbedürfnisse zum Beispiel, die hat Rahmenbedingungen, Werte, die entscheidend sind, um einen Kredit zu bekommen. Dafür bekommen auch Menschen Kredite, die vielleicht mit einem Geschäftsmodell kommen, was nicht direkt so massiv skalieren kann, dass man daraus möglichst viel Geld machen kann, ja, und irgendwelche Milliarden-Exits dann kommen. So, also Geld ist durchaus etwas, wo man auch wertebasiert.
Schönes Beispiel übrigens dafür, dass du ja gesagt hast, es geht darum, eigentlich andere Entscheidungen zu treffen, weil die Mechanik ist eigentlich dieselbe. Es findet nur in einem anderen Kontext statt. Also wollte ich nur mal unterstreichen, ne? Genau.
Ja, genau. Und das ist vielleicht, also diese die regenerative Wirtschaft ist eine Wirtschaft. Da gibt's Geld, da gibt's Gewinne, da gibt's Unternehmen, da gibt's Leute, die Gehälter bekommen. Ja, da gibt es Wachstum, ja, jeder Baum wächst ja auch. Das ist alles, das funktioniert schon ähnlich. Es funktioniert aber nach.
Nochmal ein schönes Beispiel, um das etwas zu entmystifizieren gerade, nämlich genau das. Es ist alles da, was sonst auch da ist. Es ist eben nur die Frage, genau, Perspektive bzw. anderer Kontext und damit eben die Qualität der Entscheidung verändern.
Genau. Ja, genau. Also es passt alles sehr gut zusammen. Die regenerative Wirtschaft funktioniert ja auch innerhalb der degenerativen Wirtschaft gerade. Das ist richtig, richtig anschlussfähig. Und einige der Beispiele, die ich habe, sind Unternehmen, die jetzt schon zum Teil in der regenerativen Wirtschaft agieren, da anfangen und zu anderen Teilen der degenerativen Wirtschaft unterwegs sind, sich aber dahin bewegen. So, also das ist alles unfassbar anschlussfähig und man kann sofort damit beginnen. Ja, also ich kann sofort meine Inneneinrichtung jetzt bei Sven Ullmann kaufen und ich kann meinen Mobilfunkvertrag bei Vitel machen. Habe ich schon zweimal Teil der regenerativen Wirtschaft. Ich will noch mal was ich eigentlich sagen wollte, ja, und was auch mit dem Thema Geld zu tun hat. Das goldene Kalb der degenerativen Wirtschaft ist das Bruttosozialproduktinlandsprodukt, das BIP. Wirtschaftswachstum. Wir brauchen das Wirtschaftswachstum, Wirtschaftswachstum, Wirtschaftswachstum. Die Wirtschaft muss wachsen. Das ist es. Und deswegen gucken wir auf diese eine Kennzahl. Ja, bei Unternehmen ist das NPS. Alle gucken noch auf den NPS. Ja, den Net Promoter Score. So, das ist die Dinge. So, und da gucken sie jetzt alle auf das BIP. Selbst unser grüner Wirtschaftsminister Habeck, das traut sich keiner, davon wegzugehen. Und das ist dumm. Weil das nämlich, wenn man erkannt hat, dass man Teil eines begrenzten Systems ist und dann aber eine Kennzahl auf den Thron setzt, die darauf ausgerichtet ist, immer weiter zu wachsen, unbegrenzt, wo kein Ende eingewebt ist. Tja, ne? Also das versteht doch eigentlich auch eine Fünfjährige, das versteht doch jeder. Das versteht doch jeder. Das ist wie Krebs. Ja, sorry, Triggerwarnung, ne? Aber das ist begrenztes System, mein Körper, unbegrenztes Wachstum. Funktioniert nicht.
Ist nicht, absolut ja. Richtig. Ich nur unterstreichen, ja. Ist ein Bild. Ja, sorry.
Und die Alternative ist der Donut. Ja, der Donut von Kate Ravis. Wir haben das heute noch nicht erwähnt, ja, aber wir sollten das erwähnen. Donut-Ökonomie ist eine Ökonomie innerhalb der planetaren Grenzen. Vielleicht einmal ganz kurz erklärt, es gibt ja 9 oder 11 planetare Grenzen, ne? Findet man auch beim Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, beim PIC und eben auch bei der Donut-Ökonomie von Kate Ravis. Das ist quasi ein Kreis, ein Donut. Ja? Außen sind die planetaren Grenzen, CO2, Eintrag von fremden Stoffen, Biodiversität und so weiter. Und in der Mitte dieses Donuts sind die Social Foundations. Also da geht es eben darum, dass wir dass das Ganze menschenwürdig ist, dass bestimmte Sozialstandards erreicht werden. Und dazwischen, das ist der safe and just place, ja, der sichere, gerechte Ort. Sicher, weil die Natur nicht über uns hereinstürzt, ja, dass der Himmel nicht auf den Kopf fällt. Und eben gerecht, weil es innerhalb dieses Raums stattfindet, in dem Menschen eben ein menschenwürdiges Leben haben können. Und wenn das Dashboard wäre, ja, also ich stelle mir jetzt Wirtschaftsforscher vor, der sagt, na, und wie geht's unserer Wirtschaft? Dann drücke ich auf den Knopf und da sehe ich da das Wirtschaftswachstum und denke ich, Wirtschaftswachstum geht ein bisschen bergab, unsere Wirtschaft geht schlecht. Der kann aber auch das andere Dashboard aufmachen und könnte sagen, okay, wir haben hier den Donut. Sind wir überall im grünen Bereich? Wir sind überall im grünen Bereich. Alles okay. Und dann hat man nämlich nicht mehr Wachstum, sondern Gedeihen. Thrive. Und das ist ein ganz elementarer Begriff der regenerativen Wirtschaft. Jetzt sind wir fast am Ende von dieser Folge hier. Aber das ist nochmal richtig zentral zu sagen, es geht nicht darum, immer unendlich lang zu wachsen, sondern es geht darum zu gedeihen. Gedeihen im Sinne von Dasein, natürlich gibt's da Wachstum, aber von in einer, gucke ich hier raus aus meinem Fenster, da steht ein Baum, ja, der wächst, denke, der kann jetzt natürlich irgendwie ewig wachsen und kann dabei aber kaum Blätter haben, wenn ich sage, wächst einfach nach oben irgendwie, oder der steht in einem Garten und der blüht, da stirbt doch mal was, aber da wächst ja was Neues nach und das ist einfach ein schöner Garten und da würde ich sagen, hier gedeiht's, ja, so. Und Und dann sind wir wieder, ne, beim System, das ökologische System auf diesem Planeten, dessen Teil wir sind. Wenn das gedeiht, dann ist es da, dann entwickelt sich das weiter. Es gibt Wachstum, es gibt auch Tod, ja, so. Und das sehen wir aber nicht, wenn wir nur auf das Wirtschaftswachstum gucken. Wenn wir immer nur auf das Wirtschaftswachstum gucken, dann können wir nur Green Growth wollen. Ja, jetzt bin ich nicht derjenige, der sagt, Green Growth kann es nicht geben. Doch, kann es geben. Ja, und das sagt auch Kate Revis, die ist ja agnostisch, was das Thema Wachstum angeht. Ja, sagt sie ja selber, wachstumsagnostisch. Es gibt bestimmte Dinge, die müssen wachsen. Die müssen vielleicht auch schnell wachsen, gerade auch in so einem Transformationsprozess zu dieser gedeihenden Wirtschaft hin. Andere Dinge müssen schrumpfen. Alles okay, aber das Gesamtbild sollte ein anderes sein.
Also wie du schon gerade erwähnt hast, also das ist fast schon eher mehr oder weniger, ich spreche das jetzt mal aus, die Einladung, dass wir im Zweifel nochmal überlegen, ob wir irgendwann nochmal genau an der Stelle aufsetzen und tatsächlich vielleicht eine Folge machen. Weil, wie du schon richtig sagst, wir kommen jetzt vielleicht auch nochmal an einen Punkt, wo natürlich bei mir auch nochmal, im wahrsten Sinne des Wortes, der Kopf etwas aufgeht. Ich will allerdings mal kurz eins erwähnen. Ich würde auf jeden Fall in den Shownotes was zu Thema Donut Economy und auch nochmal Regeneratives packen, sodass im Grunde jetzt eben auch mit aller Demut an dieser Stelle wir natürlich noch nicht hier den Anspruch hatten, die ganze Donut Economy Strategie mal zu erklären. Und eben für alle, die sagen, habe ich noch nie gehört, die können das da eben im besten Falle sehr komfortabel mal nachlesen. Weil, was du gerade ansprichst, dieses Thema Thrive, finde ich natürlich auch sehr spannend. Und auch hier finde ich, wenn man da jetzt so Double-Click drauf macht, merkt man, da steckt ja noch viel mehr dahinter. Und was aber auch dahinter steckt, und wir hatten es mal so im Laufe der letzten Stunde mittlerweile ja auch nochmal so kurz erwähnt, das geht ja schon los. Wie schaue ich eigentlich auf die Welt? Und wann ist eigentlich so ein gesunder Kipppunkt auch in der Menschheit gewesen, wo wir eben anders angefangen, auf diese Welt zu schauen und nämlich genau das, zu glauben, wenn wir über Strategien, Technologie in einen natürlichen Prozess eingreifen, dann sind wir natürlich in der Lage, etwas mehr oder weniger gegen seine Natur zu einem exponentiellen Wachstum zu verhelfen und gleichzeitig aber eben uns dabei möglicherweise ausgeblendet haben. Vielleicht ist das eben auch so eine kollektive Verblendung, du hast es Narrativ genannt, zu glauben, dass das ein natürlicher Prozess ist. Und was vielleicht jetzt gerade eben ansteht und eben auf einer sehr, sehr großen Skala ist, zu verstehen, dass das Prinzip eben tatsächlich nicht exponentielles Wachstum im Sinne von ich wachse, weil du sagst ja auch völlig richtig, der Baum hat ja irgendwann, warum der das weiß, wissen wir nicht, irgendwann eine Art Information, hier reicht's. Du kannst jetzt irgendwie die Blätter nochmal wechseln, das machst du im besten Falle irgendwie so im Zyklus des Jahres, aber faktisch ist irgendwann, keine Ahnung, nach 35 Metern ist halt Schluss. Und 350 Meter könnte jetzt, sag ich mal, wenn wir das nach einem klassischen mathematischen Modell rechnen, zwar irgendwie viel besser sein, aber dann bist du gar nicht mehr überlebensfähig. Und das heißt also für mich, und das ist halt gerade auch nochmal so ein bisschen, um uns beide einzuladen, wie so eine Art Schlussplädoyer nochmal vielleicht mit an die Hand zu geben, ist, okay, wie sehr, was brauchen wir eigentlich, um uns, und ich würde jetzt mal fast sogar dieses Wort benutzen, uns einer Verletzlichkeit hinzugeben, zu verstehen, dass Thriving oder Gedeihen eben auch was damit zu tun hat, nicht alles beeinflussen zu können. Natürliche Wachstumsgrenzen irgendwie ein Stück weit mehr auch in Geschäftsmodelle mit aufzunehmen. Und eben nicht weiter die Story von exponentiellem Wachstum, sage ich mal, weiter zu fahren, um zu verstehen, dass es eigentlich ja nur, in Anführungszeichen, eine Illusion ist, beziehungsweise irgendwie eine ziemlich geile Story, die uns vielleicht sogar konsequenterweise in den letzten 50, 60 Jahren, 70 Jahren, sage ich mal, in einer sehr, 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 sehr ausgeprägten Form erzählt wurde, weil, und jetzt will ich tatsächlich nochmal einen so einen kleinen Augenzwinker-Punkt setzen, nämlich im Sinne von, ah ja, diese Erkenntnis hatten wir schon, aber ich weiß nicht, ob du weißt, die Tatsache zum Beispiel, und ich will jetzt gar nicht abbiegen, aber die Mechanik ist ja ungefähr dieselbe, zumindest für mich, dass unser Rentensystem und Gesundheitssystem sich überhaupt nicht rechnet, weil es auf Annahmen basiert, die zum Beispiel Double-Digit-Growth voraussetzen, wussten wir schon in den Ende der 60er Jahre. Also es ist ja irgendwie schon so, dass zum Beispiel Adenauer und Co. schon vorgerechnet wurde von schlauen Volkswirten, dass die Idee, die da haben, schlicht und ergreifend nicht funktioniert und kippt. Und trotzdem verschlimmbessern wir die ganze Zeit irgendwie Kram, indem wir glauben, naja, da müssen wir da mal ein bisschen und da mal ein bisschen. Also was ich damit sagen möchte ist, wenn wir da jetzt mal so draufschauen, und ich habe die stille Hoffnung, dass du noch was zu sagen hast nach diesem Satz. Naja, aber wie gesagt, kommen wir dann nicht immer wieder zurück zu dem Punkt, dass Erkenntnis, also die Qualität von Erkenntnissen, da gibt es so einen schönen Satz, ganz viel mit der Verbindlichkeit des Handelns danach zu tun hat. Und die Frage ist, was enthält uns eigentlich von diesem Handeln ab?
Eine Sache, die uns von diesem Handeln abhält, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ne, dieses Informationschaos. Erlauben wir nochmal das Buch zu erwähnen, warum ich es schreibe. Ich schreibe es, weil ich aus meiner eigenen Erfahrung gelernt habe, Menschen funktionieren über Beispiele. Deswegen ist mein Buch ein Seht her, es geht Buch. Und die Unternehmen, die ich hier porträtiere, denen geht's gut. Denen geht's. Ja.
Die auch sehr wichtig, stimmt.
Die Menschen, mit denen ich da spreche, die sind nicht obdachlos, die sind noch nicht arm. Im Gegenteil. Ja? So, das funktioniert. Die haben gute Gehälter, gutes Leben, einen guten Arbeitsplatz in der Regel. Ja? So, das heißt, es gibt auch Startups, die zu kämpfen haben, ne? Aber dennoch ist es insgesamt zeigen diese Beispiele, diese regenerative Wirtschaft, die nicht auf unendliches Wachstum, sondern auf Gedeihen setzt, die führt dazu, dass vieles besser ist und dass viele dieser Dinge, denen wir nachjagen, dieses immer mehr, immer mehr, immer mehr, dass das eben nicht mehr zu einem besseren Leben führt. Ja, also gerade wir in Deutschland sind ja in der Nachkriegszeit so sozialisiert, Wirtschaftswachstum heißt, Wirtschaft wächst, ich habe ein Auto, Wirtschaft wächst, ich habe einen Kühlschrank, Wirtschaft wächst, ich fahre in Urlaub. Ja, so, also irgendwie Wirtschaftswachstum, mir geht's besser, alles, ne, war sehr eng miteinander verbunden. Jetzt wächst die Wirtschaft immer noch, aber es geht den Leuten nicht mehr zwingend besser dadurch. Ja? Und das heißt, diese Menschen zeigen, weil du sagst, es ist jetzt an der Zeit, ja, die Zeit ist reif für ein regeneratives Wirtschaften. Und die Menschen und Unternehmen, die das tun, die sind insofern Vorbilder, weil man sagen kann, okay, so möchte ich das auch. So will ich das auch. Ja? Also, wieso will ich irgendwie, was will ich mit noch mehr Geld auf dem Konto? Ich will einfach lieber rausgehen auf die Straße und nicht bei 50 Grad in der Stadt sterben, sondern ich möchte eine angenehme Lebensumgebung haben. Das möchte ich. Ja? Und dann dafür ist die regenerative Wirtschaft, wie wir sie gerade bauen, wie sie gerade gebaut wird von vielen, und ganz, ganz viele Initiativen, Unternehmen, Beispiele, also es passiert da gerade richtig, richtig viel. Ein sehr schönes Beispiel, dem andere immer mehr folgen, weil sie sehen, Mensch, das will ich auch. Ich weiß nicht, ob das eine Antwort auf dein Statement war.
Das ist, ich glaube auch, vielleicht war auch gar nicht mein Anspruch, dass da irgendwie eine Antwort drauf kommt. Es war jetzt eher so, dass ich uns einladen wollte, jetzt hier, was das Gespräch betrifft, also mal mit aller, vielleicht auch mit allen Windfäden, die da jetzt noch so hängen, wo vielleicht auch gar nicht ja der Anspruch daran bestand, dass wir jetzt hier irgendwie die ultimative Antwort haben, geschweige denn den heiligen Gral der regenerativen Wirtschaft präsentieren. Fand ich das aber jetzt auch nochmal, ich würde sogar fast sagen, ein schönes Schlusswort, nämlich genau die Frage im Raum steht, okay, was wäre möglich, wenn es eben dieses immer mehr aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet wird und eben ganz grundsätzliche Fragen, die allerdings gar nicht nur abstrakt beantwortet oder philosophisch betrachtet werden müssen, sondern ganz konkret immer die Frage ist, okay, was kann jetzt der nächste vielleicht ganz kleine Schritt sein, um meinen Beitrag zu leisten, um vielleicht etwas beitragen zu wollen? Und ich fand jetzt auch nochmal ganz schön, wie so eine Art vielleicht Schlussplädoyer, dass es eben am Ende nicht darum geht, morgen alles anders zu machen, von Menschen zu verlangen, dass die jetzt irgendwie den Rollladen zumachen müssen und dann in 3 Jahren erst wieder aufmachen müssen, nachdem sie alles irgendwie nach einem bestimmten regenerativen Prinzip umgebaut haben, sondern eigentlich nur die Einladung kontinuierlich besteht, mal darüber nachzudenken. Was ist vielleicht deine Story of More, wie man so schön sagt? Und vielleicht willst du andere Antwort finden. Im besten Falle als Entscheider in einem Unternehmen, vielleicht sogar als Unternehmer oder Unternehmerin selbst. Und was kann es eigentlich, wie gesagt, was kann der nächste erste sinnvolle Schritt sein, ohne den Anspruch zu haben, dass wir eben Leute hier ausschimpfen wollen, geschweige denn irgendwie dazu auffordern wollen, jetzt irgendwie völlig revolutionär alles sofort anders zu machen. Und im besten Falle, ich nenne das immer so ein bisschen, dass sich diese Idee, und das finde ich eben so schön, wie du auch sagst, das ist ja auch so die Idee deines Buches über Beispiele, vielleicht ganz kleine Beispiele, vielleicht große Beispiele, Leute einfach einladen wollen, darüber mal nachzudenken, und die Qualität ihrer Entscheidung zu verändern. Vielleicht ist das so das, was vielleicht die Botschaft der heutigen Folge sein kann. Möchtest du noch was dazulegen oder siehst du das komplett anders?
Ich sehe das nicht komplett anders. Ich lege noch was dazu. Diese Frage sich zu stellen, dieser Einladung zu folgen, da kann ich dann die Zuhörenden einladen. Es gibt Menschen, die euch dabei helfen können. Einfach mal Google aufmachen, ja, die euch dabei helfen, vielleicht rauszufinden, wo denn bei euch überhaupt der Bedarf liegt. Liegt er vielleicht da drauf, den Genotypen zu erkennen? Also habt ihr bei euch im Unternehmen weit verbreitet schon dieses Bewusstsein und habt ihr die Erkenntnis, was daraus folgen müsste? Oder seid ihr da vielleicht schon und überlegt, wie kann ich es denn jetzt umsetzen? So, und für alles gibt es Menschen, die euch helfen können, das zu tun. Ja. Und macht Google auf, sucht nach Inspirationen. Das ist, also diese Geschichte habe ich in fast allen Stories in meinem Buch gehört. Die Leute haben gemerkt, okay, irgendwas muss anders sein. Was soll ich tun? Und dann haben sie angefangen zu googeln. Und haben Wege gefunden. Und dann muss man es nur noch einmal machen. Und gerne mit anderen Menschen. Und dann lade ich euch auch gerne in unsere Gruppe ein, Regenerative Business Network, und zu unseren Meetups, wo wir darüber sprechen.
Das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Ich möchte ergänzen, wie du schon sagst, einfach mal machen. Im Zweifel müssen wir dann auch nochmal überlegen, ob wir jetzt Google nochmal anschreiben für diese ständigen...
Ja, andere, oder Ecosia. Was sind die?
Ja, genau. Also von daher, nein, das war jetzt aber eher mit Augenzwinkern. Also, nee, Jan, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke dir sehr auch für die Dinge, die du mit uns oder auch mit mir geteilt hast. Und ja, sag das jetzt mal mit aller Vorsicht und natürlich, wie gesagt, auch mit Augenzwinkern. Vielleicht gibt's ja eine Folge, wo wir sogar nochmal auf dieses Thema oder vor allen Dingen im Zuge dieses Themas nochmal etwas tiefer einsteigen. Mir hat's großen Spaß gemacht und nochmal, ich danke dir für deine Zeit und sag bis bald.
Vielen Dank, Stefan. Es war sehr schön, hier gewesen zu sein. Hat mir Spaß gemacht. Ich bin gerne wieder dabei.
Und das war Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das fast schon Faszinierende nicht zu verstehen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.